Herzlich willkommen zur 126. Ausgabe des German Gunners Podcast. Die erste Ausgabe im neuen Jahrzehnt, auch jetzt. Und im neuen Jahrzehnt sind wir wieder für euch da mit den Analysen rund um den Arsenal Football Club. Frisch zurück von der Ferieninsel in den Arbeitsstress. Felix in Berlin, grüß dich.
Hi, ja, ebenfalls Grüße. Ja, es ist ganz schlimm. Der Cut von Urlaub zur Arbeitszeit ist ja eh immer schlimm. Aber ich habe den Eindruck, wenn man irgendwie über den Jahreswechsel 2 Wochen Urlaub macht und dann wieder anfängt, ist besonders hart.
Ist besonders hart, genau. Wir haben aber gerade schon festgestellt, die Verletzung von Harry Kane bis April hat uns durchaus ein wenig aufgeheitert heute.
Seit 2 Stunden bringt es mich durch den Donnerstag, ja.
Ja, genau. Was einen so Richtung Wochenende reißen muss, stimmt.
Es muss einerseits durch den morgigen Arbeitstag noch führen und es wäre ganz schön, wenn Arsenal am Samstagmittag es nicht gleich wieder versaut.
Genau, frühe Anschlusszeit am Samstagmittag beim Crystal Palace und dann werden wir uns da sicherlich auch nochmal nachher vertieft in der Vorschau zu widmen. Zunächst wollen wir natürlich aber blicken auf die zurückliegenden Festtage rund um Weihnachten und Neujahr. Da waren ja doch durchaus einige Spiele, die Arsenal oder allgemein die Premier League dort bestritten hat und alles unter dem neuen Trainer Mikel Arteta, das wollen wir heute besprechen. Und natürlich, es ist Januar, das wissen wir alle, das heißt Januar-Transferfenster. Auch da wollen wir einen Blick drauf werfen. Wie sind die Aussichten da? Arteta hat sich heute dazu geäußert. Was ist realistisch und wenn ja, wo sollten wir uns verstärken? Das sind alles die Themen, die heute auf uns warten. Und ich glaube, wir gehen gleich in medias res und fangen mit der Bewertung des Starts von Mikel Arteta in die Arsenal-Trainerkarriere an. Felix, du hast es ja auch zwar immer, wie ich es immer vernommen hatte, mit leichter Zeitverzögerung bei Sky Go geguckt.
Ja, das ist natürlich, wir konnten nicht sprechen während der gesamten Spiele. Ja.
Es kam dann nur zur Aufklärung. Ich hatte halt nur nach meiner ersten SMS immer gekriegt, bitte keine Updates, Sky Go Verzögerung.
Ja. Ich weiß nicht, wie lang da die Verzögerung insgesamt ist, aber auf alle Fälle bei dem Tor von Aubameyang gegen Chelsea war es, genau. An dem Sonntagnachmittag oder so, da kam deine SMS irgendwie eine gute Minute früher. Und von daher musste ich dann doch eingreifen. Ne? Deswegen, wir konnten auch während des Spiels mehr oder weniger so gut wie nicht kommunizieren, weil ich dann doch relativ stark in der Verzögerung hing. Und das ist mir aber auch gar nicht noch nie so aufgefallen, weil ich ja in der Regel eigentlich meistens über Fernseher gucke, aber ja, so war es. Wir konnten nicht sprechen miteinander, aber ich habe alles verfolgt, zumindest bis auf den Boxing Day. Da habe ich nur die erste Halbzeit gesehen, weil wir dann doch zum Schlemmen mussten im Urlaub. Ja, Bilanz. Puh. Wenn man es erstmal nur an den Punkten aufhängt, dann, wenn man dann noch das Everton-Spiel mit reinnimmt, wo er ja zumindest schon Trainer war, Punkt gegen Everton, dann Punkt in Bournemouth, Niederlage gegen Chelsea, Sieg gegen United, Sieg im FA Cup. Ja, würde ich sagen, gemischt mit aufsteigender Tendenz, weil die Leistung seitdem besser geworden ist. Also punktemäßig ist ja auch zumindest eine kleine Tendenz erkennbar, dass wir halt 2-mal hintereinander gewonnen haben und auch 2-mal zu 0. Aber man konnte halt auch sehen, dass selbst beim Spiel gegen Chelsea eigentlich die Leistung ja stimmte, das Ergebnis dann irgendwie halt nicht. Aber ich denke, insgesamt sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg und er hat in den ersten 2, 2,5 Wochen jetzt schon doch, glaube ich, auch den einen oder anderen skeptischen Arsenal-Fan oder teils ja auch kritischen Arsenal-Fan ein bisschen überzeugen können, weil die Mannschaft sich reinkniet und auch wie ein Team auftritt. Aber das hatten wir ja auch schon in der letzten Episode vor Weihnachten besprochen. Arteta kann jetzt auch in 2,5 Wochen, gerade mit den vielen Spielen und den wenigen Trainingszeiten zwischendurch, noch keine Revolution auslösen. Und man hat auch gesehen, insbesondere im Spiel gegen Chelsea, dass die Defizite im Team doch recht groß sind. Also vielleicht gar nicht so von der spielerischen Seite her, aber vom Fitnesszustand und auch von der mentalen Seite her. Und das bedingt natürlich auch ein bisschen das Spielerische natürlich. Von daher, ja, ist dann, sollte man auch, glaube ich, mit den Erwartungen ein wenig hinten anstehen, weil, wie gesagt, wir können jetzt Mannschaften wie Chelsea und United nicht gegen die Wand spielen. Aber ich glaube, das, was er in den ersten Wochen hat bewirken können, hat er ganz gut gemacht. Und dann von so, ja, in Anführungsstrichen, Schicksalsschlägen mit der Verletzung von Chambers und solchen Dingen, die halt immer irgendwie noch so als Begleiterscheinung leider so eine Saison halt auch prägen können, kann er ja nichts. Also da muss er jetzt entsprechend darauf reagieren. Aber ich bin insgesamt eigentlich ganz angetan. Auch von der Außendarstellung, die Art und Weise, wie er sich gibt. Das ist ein Riesenunterschied zu Emery.
Ja, das muss man sagen. Wir hatten das ja im Rahmen der Ausgaben, die noch vor der Vergünnung von Mikel Arteta quasi über den Äther gegangen sind, ja auch schon mal diskutiert. Thema englische Sprache als Hauptkriterium. Und da waren wir ja beide, haben ja beide dafür plädiert. Und man sieht jetzt, was für einen Unterschied es macht, wenn man sich die Pressekonferenzen anguckt, die Statements vor und nach dem Spiel. Das hat halt viel mehr Substanz und es ist auch viel greifbarer, auch für den Fan an sich. Und es ist halt eine schöne Sache, wie ich persönlich finde. Ich meine, es ist halt, dadurch machst du halt kein Spiel besser, aber du machst halt vielleicht das ganze Gefühl vielleicht auch ein bisschen besser und du machst halt im Training die Kommunikation mit den Spielern besser, was natürlich auch ein entscheidender Punkt ist. Aber ich stimme dir insofern zu, von dem, was wir bisher gesehen haben. Viele waren ja skeptisch. Wir waren ja eher von Anfang an eigentlich pro Arteta. Natürlich mit der ganzen Einschränkung, dass man natürlich nicht weiß, wie sich sowas entwickelt. Erst ab voller Trainerjob als Head Coach und ja, die ganzen Probleme, die er sich im Endeffekt dann halt aufsatteln musste von Emery. Aber insgesamt von den Ergebnissen, finde ich, kann man nicht meckern. Klar, gegen Chelsea, das war natürlich am Ende bitter. Aber was für mich halt viel maßgeblicher war und auch immer noch ist, das hatten wir auch eigentlich auch vorher immer gefordert, dass wir halt einfach mal eine andere Dynamik in der Mannschaft sehen, dass du halt siehst, da ist irgendwie wieder ein System drin, die Mannschaft agiert und die reagiert nicht nur. Und das ist halt das, was ich persönlich als den positivsten Effekt bisher von den Spielen unter Arteta mitnehme. Und du hast es angesprochen, Physis über 90 Minuten jetzt gegen Leeds, fand ich, war sie da. Davor gegen United hat man schon gesehen, da mussten sie am Ende wirklich richtig, richtig hart kämpfen. Gegen Chelsea sind sie dann halt ein bisschen weggebrochen. Aber insgesamt, glaube ich, wird das auch besser.
Naja, gegen Leeds war es ja in der ersten Halbzeit so ein bisschen eher eine Kopfsache oder fehlende Einstellung. Da war es ja kein körperliches Problem, weil man ja eigentlich,
Genau.
das hat ja die zweite Halbzeit gezeigt, also wie gesagt, da war es eher ein bisschen Unterschätzen des Gegners. Ich glaube auch, dass man so körperliche Sachen, das sieht man ja selbst, wenn man quasi regelmäßig irgendwie Sport macht, dann kann man, wenn man eine Grundkondition hat, geht das relativ schnell, fitter zu werden. Von daher, ich glaube, ist das die geringste Problematik eigentlich. Das dürfte jetzt auch gerade mit den längeren Pausen, im Sinne von, dass wir jetzt ja immer nur einmal pro Woche spielen, erstmal bis auf Weiteres, sollte das eigentlich relativ schnell, gelöst sein.
Das denke ich auch. Und dass jetzt zum Beispiel gegen Leeds mit der entsprechenden Änderung der, naja, sagen wir mal, Einstellung oder auch der Herangehensweise in der zweiten Halbzeit, ist natürlich auch etwas, was einen positiven Effekt hat. Also, dass wir sehen, okay, wir können anpassen, der Trainer reagiert und vor allen Dingen artikuliert auch, was ihm halt nicht gefällt. Also Lacazette, ich hatte es ja in dem Beitrag geschrieben, hat es halt so nett beschrieben mit, er hat viel, viel geschrien und ich glaube, das hat ihm halt nicht gefallen, was er in der ersten Halbzeit gesehen hat, sodass dann halt aber auch die Reaktion gekommen ist und die konnte er auch auf das Team übertragen. Und ich glaube, Da hört man halt auch von vielen Seiten, auch insbesondere von den jungen Spielern, dass ihnen das eine Menge bringt und auch viel für das Spiel an sich halt gibt. Und ich glaube, das ist halt in der Situation natürlich neben den Ergebnissen, die natürlich helfen und ich glaube, ich auch die Mannschaft immens weiterbringen, natürlich eine ganz wichtige Komponente ist. Und bisher kann man wirklich sagen, Hut ab. Das muss man erstmal so hinlegen in der kurzen Zeit, insbesondere die Reaktion der Mannschaft zu kriegen und sie auch gleich in eine quasi beinahe komplett veränderte Außendarstellung zu bringen. Und muss ich schon sagen, hätte ich so nicht erwartet. Muss natürlich bestätigt werden, ist wie immer im Leben, aber soweit ich das jetzt bisher mir angeguckt habe, muss ich sagen, Hut ab.
Womit wir halt wieder beim Thema wären: Sprache, Autorität, Überzeugung durch Sprache. Ich denke, das ist dann halt auch ein ganz wesentlicher Punkt, wenn es halt irgendwie nicht läuft, dass man das dann auch entsprechend artikulieren kann und halt die Spieler auch wachrütteln. Und ja, also für mich sind die nächsten zwei Spiele maßgeblich entscheidend, wie es weitergeht jetzt bei Crystal Palace, und dann ist es gegen Sheffield, glaube ich, zu Hause, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und das sind jetzt zwei Spiele. Und dazwischen ist halt eine Woche Pause, wo man arbeiten kann. Also da wäre es schon gut, wenn man irgendwie eine Weiterentwicklung sieht. Aber ich denke, also ich glaube, die Mannschaft, das ist das Wichtigste, die versteht, was er irgendwie als Trainer sehen möchte auf dem Spielfeld. Aber halt auch, wie irgendwie der Umgang intern in der Mannschaft ist. Auch da hat er ja irgendwie eine klare Vorstellung, und solange die das ihm halt irgendwie dann abnehmen und umsetzen, mache ich mir da halt keine Sorgen. Und wie gesagt, man gewinnt jetzt nicht jedes Spiel, verliert halt auch mal, aber es muss halt, und das war ja irgendwie das Grundproblem unter Emery in den letzten 6 bis 9 Monaten, es muss halt eine klare, ja, Philosophie und Idee gelebt werden im Verein, auf und neben dem Platz. Und wenn das halt vom Trainer, oder das ist, sagen wir, für einen neuen Trainer einfacher, dann halt auch so eine neue Philosophie halt irgendwie zu implementieren. Und ich glaube, da ist er eigentlich auf einem ganz guten Weg. Und man sieht es ja, also das Kollektiv funktioniert besser. Aber wir sehen es, das können wir ja mal besprechen, auch bei einzelnen Spielern halt eine wesentliche Leistungssteigerung in den letzten 2,5 Wochen. Also Torreira ist so das Beispiel, was immer genannt wird. Aber man sieht es, glaube ich, auch ganz gut bei Xhaka, der in der Leistung sich stabilisiert hat. Und man sieht es halt auch bei den Offensivspielern, also Lacazette, Pepe und halt auch bei den Jüngeren. Also Reece Nelson auch mit aufsteigender Form. Und das sind halt alles kurzfristige Effekte, die er ja schon in den ersten Wochen realisiert hat. Wie nachhaltig das jetzt ist, ist dann, ist eine andere Frage. Aber zumindest sieht man ja auch individuell, dass sich da einiges verändert hat.
Es hat sich vor allen Dingen auch verändert, dass er die Spieler auch passend für die Position einsetzt. Also
Also ganz
Torreira,
Neues, ne?
ja, also
Man
Torreira ist
fragt
ja.
sich immer, was Emery dann irgendwie als wirklich auch erfahrener Trainer, was ihn da zu veranlasst hat, irgendwie Torreira auf so einer, ja, ich weiß ja gar nicht, war ja fast schon eine Zehnerposition oder so eine offensive Acht, was ihn dazu verleitet hat. Also, ne, ich meine, jetzt spielt
Er ist.
Torreira wieder auf der Sechs, und keine Ahnung, ich habe den noch nie so gut gesehen.
Ja, er bringt genau das, was er eigentlich ja oder wofür er geholt worden ist und was er auch in Teilen der letzten Saison gespielt hat. Und er ist ja nicht umsonst jetzt auch zum Spieler des Monats gewählt worden. Völlig verdient auch. Also ich meine, die Rate, die er halt hat im Laufspiel und in der Zweikampfintensität, die musst du halt nutzen. Und wenn du ihn dann halt auch in der Kombination mit Xhaka so spielst, dann funktioniert das auf einmal und das klickt bei den in der Kombination halt für die beiden und das ist halt entscheidend. Aber zum Beispiel hat er es auch geschafft, Aubameyang, Lacazette und Pepe gemeinsam auf den Platz zu bringen und alle in eine sehr effektive Spielweise zu bringen. Auch interessant, ja. Also
Außer dass Lacazette die Bude momentan halt nicht trifft, ne?
ja, okay, aber das ist halt, glaube ich, das ist halt so ein Ding, wo ich sage, wenn er ihn einmal knipst, dann knipst das alle. Ne? Momentan ist er immer einen Schritt oder eine Sekunde beim Denken zu langsam halt. Das kommt ja wieder halt. Ne? Aber dafür hat er die hohe Workrate halt. Ne? Also er arbeitet extrem viel dann fürs Team, haut sich ja auch da in die Bälle rein, legt Bälle ab. Also das muss man ihm ja auch zugute halten. Das ist ja, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Faktor, der bei Arteta ist. Jeder muss halt komplett mit voller Intensität mitziehen. Und auch wenn du halt vorne dann die Hütten mal nicht triffst, musst du es trotzdem auf der Warte her dann eben halt perfekt machen. Und das tut er halt. Aber was du auch schon richtig sagtest, Reece Nelson mit einer wirklich sehr guten Leistung gegen Leeds. Und wenn man den Bericht im Athletic gelesen hat, insofern hinsichtlich der Möglichkeit, Reece Nelson so rum im Sommer für 20 Millionen Pfund hätten verkaufen können, dann muss man sagen, man hat die richtige Entscheidung, glaube ich, getroffen, wenn man sieht, dass Arteta, glaube ich, aus ihm sein Potenzial noch ein bisschen mehr rauskitzeln kann und dafür halt Iwobi für 35 abgegeben hat, ne?
Ja, und ich glaube, das wird ja der Schlüssel sein für die, um jetzt mal in die ganz weite Zukunft zu blicken. Wir werden, also sagen wir mal so, ich hätte es für sehr unwahrscheinlich, dass wir nächste Saison in der Champions League spielen werden. Es sei denn, wir gewinnen jetzt alles oder wir gewinnen die Europa League, sehe ich jetzt erstmal noch nicht. Sprich, also wir werden jetzt auf dem Transfermarkt keine Unsummen ausgeben können. Deswegen muss das Ziel sein, die Spieler, die wir jetzt haben und gerade halt die jungen Spieler besser zu machen. Wir werden ja gleich auch nochmal über Transferfenster, Leihen und Leihgeschäfte und so sprechen, aber das muss ein Weg sein. Also idealerweise die Stars halten, obwohl und Verträge verlängern, aber ein Schlüssel, um wieder irgendwie in die Champions League zu kommen, wird sein, halt mit den jungen Spielern zu arbeiten und halt auch die jungen Spieler besser machen. Und Nelson ist ein Beispiel, dass es funktionieren kann. Willock, Martinelli sind die Protagonisten, die den ähnlichen Weg gehen müssen oder beziehungsweise anders formuliert, wo Arteta, glaube ich, auch noch sehr gut einwirken kann als Trainer für den Offensivbereich. Und für die Defensive wird es dann sein Holding, Bellerin, wenn er dann mal wieder irgendwann regelmäßig fit ist, aber vor allen Dingen halt auch Maitland-Niles und Kieran Tierney. Das sind alles so Bruchstücke, das sind alles noch junge Spieler und das wird die Aufgabe sein, die halt besser zu machen. Und ich glaube, Arteta hat das, wenn man sich zumindest immer so die Referenzen anguckt und auch die Einschätzung über ihn als Trainer und das, was die Akteure bei Manchester City sagen, dann ist ja wohl ein ganz wesentliches Kriterium, warum er so hoch angesehen war und auch halt auch so geschätzt wird, dass er halt wirklich individuell mit einzelnen Spielern, also Sterling wird zum Beispiel immer regelmäßig als Beispiel genannt, dass er halt irgendwie wirklich Spieler individuell besser machen kann. Und wenn du natürlich so hereingehst und sagst, okay, gut, ich mache einfach drei Spieler wesentlich besser, dann profitiert er das gesamte Kollektiv, ne? Und das muss die Aufgabe sein. Und ich glaube deswegen, und wie gesagt, wir haben ja über das Arsenal-Board schon viel Negatives auch gesagt, aber ich meine, selbst die können nicht so blind sein, als irgendwie zu verstehen, dass das ein Weg ist, dass wir eben keine 100 Millionen ausgeben können, sondern wir müssen quasi mit dem vorhandenen Spielermaterial und den jungen Spielern arbeiten. Und dann brauche ich halt einen Trainer, der die weiterentwickeln kann. Und Emery war das ganz klar halt nicht. Und deswegen halte ich Arteta auch vor dem Hintergrund für die absolut richtige Wahl, unabhängig jetzt mal davon, wie die kurzfristigen Ergebnisse sind.
Ja, find ich absolut auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt, den du ansprichst. Wenn wir sehen, Nelson haben wir gerade schon genannt, aber auch Maitland-Niles hat sich auch sehr stark in der kurzen Zeit schon verbessert, auf der eigentlich von ihm ja gar nicht so geliebten Position. Das sind halt schon interessante Punkte und man wird jetzt halt sehen, auch das Thema zum Beispiel Smith-Rowe oder Nketiah ist ja jetzt auch angesprochen worden, wenn wir gerade bei den jungen Spielern sind. Bei beiden steht jetzt die Frage an, geht man nochmal ins Leihgeschäft? Und da ist es auch so, dass Arteta ja auch insofern das kommuniziert hat, dass er das erst alles in Ruhe mit den Spielern halt auch besprechen will und dass er halt auch als Hauptfokus halt die Entwicklung der Spieler halt im Fokus hat. Und da muss man eben halt auch schauen, dass man das auch gut integriert, auch mit Blick eben halt auf die kommenden Spielzeiten. Und wenn wir da an der Stelle sind, ich glaube,
Ja, dann lass
da
uns doch
sind
gleich mal über Transfers sprechen. Wir
genau,
können ja über
da sind wir in einem
das
fließenden, in so
Team,
einem fließenden Übergang
genau,
halt,
wir
ne?
können ja über das Team gleich nochmal dann weitersprechen, wenn wir Crystal Palace beackern.
Genau, also von daher ist es ja so, dass Arteta ja heute auf der Pressekonferenz durchaus geäußert hat, dass man natürlich im Markt ist und natürlich schaut. Ich glaube, das trifft auf jedes Team zu und das sollte auch auf jedes Team zutreffen, was
Klassisch Wenger, ne? Wir sind im Markt.
ja, genau, das hat er sich gut abgeguckt. Aber er hat auch gesagt, dass er keine großen Wunder in Anführungsstrichen erwartet. Und halt für ihn wichtig ist, mit den Spielern, die er hat, halt zu arbeiten. Und ich glaube, das ist auch mal eine Ansage. Und wenn man, glaube ich, in diesem Monat irgendetwas ja, macht, dann ist es vielleicht maximal Mustafi verkaufen. Aber ich glaube, was reinkommt, dürfte durchaus überschaubar sein, wenn überhaupt.
Ja, bestenfalls, wenn es gut läuft, einen Innenverteidiger, aber da muss man halt auch gucken, dass man da nicht irgendwann ein Überangebot generiert. Klar, wir haben sozusagen die drei Gesetzten, erstmal mit Sokratis, David Luiz und Holding. Gut, Mavropanos wird sicherlich verliehen werden, aber die sind erstmal da, dann kommt irgendwann hoffentlich Chambers zurück. Wir haben Saliba in der neuen Saison. Also sich da jetzt irgendwie noch, gut, perspektivisch gesehen, wenn man natürlich einen jungen, guten Innenverteidiger bekommt, zu einem akzeptablen Preis, denke ich, wird man da schon gucken, dass man den eventuell bekommt. Ich denke, an der Stelle ist es auch wahrscheinlich am ehesten nötig. Ich denke, Linksverteidiger wird sich nichts tun, weil ich glaube, dass man da mit Kolasinac und jetzt eben Bukayo Saka, ja, das irgendwie überbrückt, bis Tierney im März zurück ist. Und ja, neben Innenverteidiger würde ich vielleicht noch einen Mittelfeldspieler, der so ein bisschen mehr die Rolle von Ramsey vielleicht ausführen kann. Aber ich glaube auch, dass ja, das Angebot da im Januar eher begrenzt sein wird. Und selbst wenn es preislich wahrscheinlich über unserem Budget sein wird, ja, und dann muss man halt eben gucken, was man mit den jungen Spielern macht. Ich denke, dass man eher verleihen und verkaufen wird und gegebenenfalls, wenn sich wirklich ein Verkauf von Mustafi bietet, der irgendwie anbietet, der irgendwie dann auch Geld bringt, dass man vielleicht die Mittel nutzt, um in irgendeiner Form dann doch einen Spieler reinzubringen. Aber ich glaube, dass wir bestenfalls einen Neuzugang sehen werden. Und
Ja.
dann wahrscheinlich eher Innenverteidiger, weil ich denke, dass wir im Mittelfeld eigentlich, Ceballos kommt ja zurück, eigentlich dann ausreichend auch erstmal besetzt sind. Also im Vergleich zu der Priorität Verteidiger.
Ja, und vieles hängt vielleicht dann auch jetzt von dieser Frage ab, Schaka und Hertha Berlin.
Genau, also das wäre ja natürlich eben noch, also wenn sowas käme, dann glaube ich schon, dass man da sich noch einen Spieler dann holt, weil dann hätte man ja auch eben die finanziellen Mittel, die man neu investieren könnte. Aber ich bin jetzt mal davon ausgegangen, dass wir bis auf Mustafi keinen abgeben.
Ja, also das glaube ich auch, dass der einzige Spieler ist, der dann im Endeffekt auf der Liste
Ja,
für Abgänge
er ist auf
steht.
keiner Auswechselbank mehr, er spielt halt auch keine Rolle. Ich meine, ganz ehrlich, er ist jetzt auch noch nicht der Älteste. Also, ganz ehrlich, da kann ja kein Geld der Welt irgendwie so wichtig sein, als wenn er da jetzt irgendwie ein Eigeninteresse hätte, dass seinen Vertrag da auszusitzen. Also verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Er
Ja.
hat ja offensichtlich auch habe ich gelesen, den Berater gewechselt oder die Agentur,
Der.
die deswegen, ja, mal gucken. Ich denke schon, dass sein Interesse ist, dass er auch den Verein verlassen möchte. Also wie
Ja,
gesagt, ich
sollte
meine, für
es.
die zwei Einsätze da pro Halbjahr. Und dann halt auch noch, wo ich sagen würde, ja, du kannst dann gar nicht in Form sein. Das lohnt sich ja eigentlich nicht.
Vor allem sportlichen Hintergrund definitiv nicht.
Ja, finanziell
Ja.
glaube ich, es ist ein ganz ordentliches Leben, aber ich meine, er wird ja auch in anderen Ligen spielen. Also es ist ja nicht so, dass der dann auch irgendwo auf der Bank sitzt. Ich meine, wenn er regelmäßig spielt, in der Liga, die vielleicht nicht ganz so schnell und körperlich ist wie die Premier League, denke ich, kommt er ja auch gut mit.
Absolut, ja. Das ist der Berater, das Beraterteam soll ja auf dem Weg nach Istanbul sein.
Klar, habe ich gelesen, aber nur Leihgeschäft zu Fenerbahce oder Galatasaray ist es, glaube ich, ne?
Ja, muss man mal gucken. Ja, jedenfalls in Verteidigerpositionen hinsichtlich tatsächlicher krassen Neuzugänge sind ja wie im Sommer auch Upamecano von Leipzig und neuerdings auch Ake von Bournemouth im Gespräch, obwohl ja da Chelsea eigentlich die Hand mit dem
Naja, das halte ich für ausgeschlossen. Wäre natürlich ein super Transfer, aber auch nicht billig, ne? Ich glaube irgendwie um die, was waren das, 35?
Ja, irgendwo um den Dreh, um die 40er herum,
Ja.
ja. Ja gut, muss man halt schauen. Aber ich glaube auch im Winter ist es natürlich grundsätzlich so ein Thema. Das ist ja auch immer so ein Diskussionspunkt. Du kriegst eigentlich da die wirklichen Top-Transfers nicht. Die meisten Sachen sind eigentlich oftmals eher so Paniksachen, weil du
Naja,
natürlich
oder es gibt halt Vereine, die sozusagen irgendeinen Spieler noch loswerden wollen, weil er im Winter halt gerade noch mal ein bisschen Geld bringt.
Ja, das ist der Ausnahmefall, aber ansonsten ist es halt so, dass die guten Spieler eigentlich ja von den guten Vereinen nicht abgegeben werden. Das ist ja so ein bisschen die Krux bei der Geschichte im Januar, kann man ja als verstehen unterhalb der Saison. Deshalb muss man da halt auf Sondersituationen bauen oder einen Glücksgriff fahren. Das sind halt so die Themen, ja. Was auch als eine Frage kam, die jetzt nicht unbedingt dringend was mit dem Transfer im Januar zu tun hat, aber auch natürlich weitestgehend mit Spielerzugängen oder Abgängen ist halt über die neue German Gunners Chat-Plattform, da sagen wir am Ende der Ausgabe nochmal was zu, für die noch nicht dabei sind, ist die Frage, wie wir das Statement von Aubameyang in dem Stadionheft vor dem Leeds-Spiel bewerten, wo er ja durchaus mal ein wenig kritisch zu den ganzen Spekulationen zu ihm Stellung genommen hat. Wie siehst du das? Lippenbekenntnisse oder doch ein Umdenken nach oder nach dem Wechsel auf Arteta?
Tja, gute Frage. Generell, das habe ich mir, ist die Meinung, die ich darüber vertrete, ist ja bekannt, dass ich diesen ganzen Transferquatsch eigentlich nicht so richtig wahrnehme, sondern ich verlasse mich da eigentlich primär auf die Aussagen des Vereins und all das, was drumherum ist von irgendwelchen Journalisten. Ist halt pure Spekulation. Ich glaube, da wollen sich halt auch viele wichtig tun und meinen, sie hätten irgendwelche Informationen. Deswegen, solange nichts irgendwie offiziell auf der Vereinsseite steht oder von Vereinsoffiziellen, also sprich Trainer mitgeteilt wird oder Spieler, meinetwegen selbst, kaufe ich da die Katze nicht im Sack. Deswegen würde ich jetzt bei Aubameyang auch sagen, dass das schon mehr als ein Lippenbekenntnis ist. Ich glaube, dass ja, er da schon daran interessiert ist, bei Arsenal zu bleiben, glaube ich. Aber es wird davon abhängen, wie die sportliche Entwicklung im Team sein wird. Aber im Januar wird der nicht gehen. Ich halte hier das auch von vornherein irgendwie für sehr illusorisch, dass er in irgendeiner Form eher gehen möchte. Das einzige Szenario, das ich mir hätte irgendwie vorstellen können, wäre, man hätte irgendwie einen Spieler verkauft, um irgendwie finanzielle Mittel frei zu bekommen. Aber ganz ehrlich, du kannst halt Aubameyang mit seiner Trefferquote auch nicht verkaufen. Also es ist ja quasi mehr oder weniger dann Selbstmord. Sportlich gesehen. Von daher würde ich mal abwarten, wie es im Sommer aussieht und was sich so auf dem europäischen Transfermarkt dann tut. Ich glaube, wenn Real Madrid anklopft, wäre jeder Stürmer irgendwie blöd, wenn man nicht drüber nachdenkt. Aber das ist dann ja im Endeffekt erstmal eine andere, das ist dann ja sozusagen eine neue Kategorie. Von daher, ich denke, also er hat ja auch gesagt, dass er jetzt nicht irgendwie 3 oder 4 Jahre noch da bleibt, aber er hat jetzt gesagt, dass der Wechsel im Januar nicht stattfindet und er sich damit auch überhaupt nicht beschäftigt, und das halte ich für sehr wahrscheinlich.
Das denke ich auch. Also vor allen Dingen die Aussagen von Arteta ja auch, dass da kein Abgang erfolgen wird. Ich glaube, das ist auch ein ganz klares Statement und das muss auch so sein. Man muss halt jetzt auch schauen, wie wir auch eingangs ja schon gesagt haben, du musst halt die Ziele jetzt versuchen, noch irgendwie bestmöglich zu erreichen. Und das kannst du halt nur mit dem bestmöglichen Material. Und Aubameyang ist halt ein absoluter Topscorer, nicht nur bei uns, sondern auch in der Liga. Und verzichten kannst du halt schlichtweg nicht darauf. Das ist einfach, glaube ich, selbsterklärend. Und da sollte man halt auch ja, die Sache jetzt ein bisschen beruhigen. Und ich glaube, dazu diente auch ein bisschen auch dieses Statement im offiziellen Matchday-Programm gegen Leeds. Und ich glaube, dafür ist meiner Meinung nach für jetzt für Januar zumindest die
Nee, und
Diskussion gegessen.
vielleicht wird er ja auch ein bisschen entlastet, da sind wir wieder beim Thema Leihgeschäfte noch. Ich kann mir schon vorstellen, dass, glaube ich, Nketiah diese zweite Saisonhälfte bei Arsenal spielt. Ganz einfach, um ein bisschen mehr Tiefe vielleicht vorne zu haben.
Ja,
Aber also
ist ganz
halte ich
schwer,
für die
ja.
wahrscheinlichste Variante noch, dass von den jüngeren Spielern er vielleicht bleibt, weil war es gut, man hatte irgendwie sich erhofft, dass er vielleicht bei Leeds etwas mehr spielt. Aber eigentlich war ja sozusagen Leeds jetzt mit Kampf um die Premier League irgendwie ideal für ihn. Also deswegen
Eigentlich schon, ja,
wundert
es ist
mich,
jetzt
dass
wohl
man ihn da
gerade.
zurückgeholt hat.
Insofern ist, was das angeht, ist jetzt ja gemeldet worden, dass John Jules jetzt zu
Zu Lincoln, genau.
Lincoln City gegangen ist on loan. Also
Ja, und Smith Rowe ist, glaube ich, bei Huddersfield im Gespräch, hatte ich irgendwie vorhin nochmal gesehen.
genau, also das ist ja durchaus viel im Fluss. Ich denke, das wird ganz stark darauf ankommen, über das Gespräch von Nimo und Arteta, wie Arteta das bewertet. Und ich glaube, das ist momentan noch eine 50-50-Geschichte. Und er hat ja auch gesagt, dann müsste er sich über die nächsten Tage nochmal überlegen, müssen halt noch Gespräche geführt werden. Schauen wir mal. Also ich glaube, Nketiah hat halt natürlich auch ein super Potenzial und ich glaube, Arteta kann es auch rauskitzeln. Ich würde aber auch verstehen, wenn man ihn halt abgeben würde, um halt noch ein bisschen mehr Spielpraxis zu bekommen.
Ja, genau. Also man müsste halt überlegen, wo er dann halt noch spielen könnte. Ich denke, ja klar, sicherlich als Backup in der Premier League möglich, wobei man da halt eben mit Martinelli, Nelson, Pepe, Aubameyang, Lacazette ja auch ganz gut besetzt ist. FA Cup, klar, Europa League vielleicht, aber sozusagen dieses regelmäßige Wochenrhythmus spielen hätte er natürlich nicht. Das wäre natürlich in der Championship mit den vielen Spielen und der großen Liga da einigermaßen gegeben. Deswegen war ich da jetzt eher schon ein bisschen überrascht, dass er da zurückberufen wurde. Gut, gucken wir mal. Keine Ahnung, kann ich auch nicht beurteilen. Ich könnte mit beidem irgendwie gut leben. Und apropos Leihgeschäft nochmal, Vopanos auch wohl jemand, der ja, zwingend irgendwie mal Spielpraxis holen muss.
Ja, das wäre besser. Man hat ja absolut keinen Blick mehr darüber, was sein Leistungspotenzial tatsächlich ist oder sein kann. Und ich glaube, das muss man einfach durch regelmäßigen Spielanteil einfach jetzt, naja, irgendwie wieder in Schwung und in Gang kriegen und dann halt zu bewerten, wie ist die Lage und wie ist die Situation in Zukunft halt bei Arsenal für ihn. Ja, das muss, glaube ich, sein.
Genau. Ja, ansonsten, ich hatte irgendwie gelesen, dass irgendein Mittelfeldspieler von Lille oder so bei uns im Gespräch wäre. Habe ich aber auch schon wieder irgendwie weil das ja eigentlich meiner Haltung widerspricht, solche Sachen nicht zu beachten erstmal. Aber ich denke auch, wie gesagt, wir haben es besprochen, ein Verteidiger ist aus meiner Sicht deutlich wichtiger. Und mein Gefühl ist, glaube ich, auch, dass Xhaka noch eine Halbserie bleibt, auf alle Fälle. Vielleicht wird man die Situation irgendwie im Sommer nochmal neu bewerten, aber ich meine, es ist jetzt auch Hertha, ne? Also, nichts gegen Hertha, muss ich hier vorsichtig sein in Berlin, was man da sagt und will ja auch keinem zu nahe treten. Aber da hat die Premier League doch schon ein bisschen mehr Flair als so Hertha BSC. Gleichzeitig ist Hertha jetzt irgendwie mit dem neuen Investor und mit Klinsmann als Trainer sicherlich auch ein ganz interessantes Projekt. Aber ich glaube auch nicht, dass Hertha jetzt irgendwie da mit richtig viel Geld wedelt, sondern die werden auch irgendwie finanzielle Grenzen haben. Wenn man jetzt gelesen hat, dass Arsenal wohl mit dem Geld, mit dem Angebot nicht zufrieden war, glaube ich dann schon, dass einfach dann irgendwann auch für einen Bundesligisten so eine finanzielle Schmerzgrenze erreicht ist. Und das würde bedeuten, dass Xhaka irgendwie bis Sommer noch bleibt und dann müsste, ja, würde man wahrscheinlich die Würfel nochmal neu werfen, sozusagen.
Ja, das werden wir dann sicherlich auch in den nächsten Ausgaben nochmal betrachten. Und ja, ich glaube, also mir fällt zumindest zum Transferfenster jetzt keine Personalie ein, die wir jetzt noch nicht wirklich groß abgegrast haben, sodass ich glaube, wir könnten einen kleinen Cut
Das
machen.
ist eine gute Idee.
Und dann beschäftigen wir uns ausführlich mit dem Spiel gegen Crystal Palace am Samstagmittag und schauen mal, was dort von Wichtigkeit sein wird und wie wir unsere Chancen dort einschätzen.
Weiter geht's in Episode 126 vom German Gunners Podcast mit dem Blick aufs Wochenende. Premier League Spieltag 22, der bereits am Freitagabend eröffnet wird mit Sheffield United gegen West Ham. Durchaus interessant für uns, weil Sheffield ja unser nächster Gegner dann sein wird am übernächsten Wochenende. Wenn wir mal wieder Samstag um 16 Uhr spielen, kann ich leider nicht verfolgen, da ich beim Abstiegskracher Düsseldorf gegen Bremen im Stadion sein werde. Weiß man gar nicht, was weiß man gar nicht, was schlimmer wird. Nee, also deswegen Sheffield kann man Freitagabend mal beobachten, weil der nächste Gegner dann. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, wie gesagt, der eröffnet am Freitag, der Spieltag, aber wir sind dann auch recht schnell am Samstagmittag schon dran beim ja, Angstgegner Crystal Palace. Sagen wir es doch, wie es ist. Kleines, enges Stadion, Selhurst Park. Aber Crystal Palace in der Tabelle noch ein Punkt vor uns bei 28 Punkten, wir bei 27. Aber auch mit einem eher, naja, vielleicht entgegenläufigen Trend im Vergleich zu dem, was wir gerade so auf das Spielfeld bringen im FA Cup, ausgeschieden gegen Derby. Gleichzeitig auch in der Liga seit 7. Dezember sieglos, viele Unentschieden. Man tritt so ein bisschen auf der Stelle bei Crystal Palace. Vielleicht kommen die gerade zur rechten Zeit für uns. Was meinst du, Christian?
Das hoffe ich. Also, du hast es schon genannt, Angstgegner. Also, es ist zumindest in den letzten beiden zurückliegenden Spielen immer ein Spiel gewesen, was uns derbe zurückgeworfen hat. Wenn man an letzte Saison denkt, hat uns das Spiel in gewisser Weise ja die Champions League Quali gekostet. In dieser Saison, das Hinspiel, haben wir es auch wirklich vor die Wand gefahren, in Anführungsstrichen. Also, es ist. Ja, es ist auch so ein Fingerzeig hin, wie gehe ich das an? Also, wie stemme ich mich dagegen? Wieder die Frage Einstellung und was bringe ich auf den Platz? Es könnte insofern zum richtigen Zeitpunkt kommen, da auch Palace ja A, formtechnisch ein bisschen am Schwanken ist, aber B, halt auch von den Personalien sehr stark angeschlagen ist. Also, man spricht ja oder man hat ja schon davon gesprochen, dass man guckt, dass man überhaupt 11 Männer auf den Platz kriegt. Ich denke, das wird man noch hinkriegen seitens Roy Hodgsons, aber ja, es ist halt nicht die optimale Formation von Crystal Palace. Und man ist da doch schon arg gebeutelt. Also sicherlich müssen wir immer noch kleine Brötchen backen. Und ich glaube, man sollte sich jetzt halt nicht zu sehr auf den Fenster lehnen und wieder eine leicht überhebliche Gangart anlegen. Aber trotzdem sollte es der Anspruch sein, auch bei Crystal Palace auswärts die 3 Punkte zu holen und halt diesen positiven Trend halt weiter fortzuführen. Und ich glaube, dass das durchaus drin ist. Also würden wir jetzt noch unter Emery spielen, hätte ich jetzt, glaube ich, gesagt, das Ding können wir abschenken. Aber ich glaube, unter Arteta ist die Herangehensweise da eine andere.
Ja, also klar, Palace hat natürlich auch den einen oder anderen Verletzten, aber wenn ich es, glaube ich, richtig in Erinnerung hatte, sind Zaha und Benteke, glaube ich, wieder fit oder zumindest dürften wieder im Kader stehen. Was war das aus dem FA Cup Spiel gegen Derby? Er ist, glaube ich, Dings vom Platz geflogen, ne? Milivojevic, der ja auch immer gegen uns besonders gute Leistungen zeigt oder meistens auch trifft. Von daher, der wäre auf alle Fälle gesperrt. Also ja, Crystal Palace nicht in Bestbesetzung, kann man, glaube ich, den Schlussstrich kann man mal ziehen. Ja, es ist sicherlich eine Einstellungsfrage auch. Ich meine, Arteta hat es ja auf der Pressekonferenz ganz gut gesagt, also so sinnbildlich wie jedes Mal, wenn wir da waren, war es irgendwie scheiße schwer und unangenehm. Klar, aber das sind halt Auswärtsspiele bei so Teams wie, keine Ahnung, Crystal Palace, Wolves, Sheffield, Naja, Southampton, die sind halt einfach, die sind unbequem halt. Und ich denke, da kommt es natürlich zum einen auf die Einstellung an, aber eben halt auch auf die spielerische Klasse und auf die spielerische Qualität. Und wenn wir sozusagen beides kombinieren können, denke ich, wäre es gut, wenn wir da den Aufwärtstrend fortsetzen können. Und wie gesagt, bei uns, klar, Bellerin fehlt noch, Chambers fehlt. Ansonsten ist es halt nur Kieran Tierney noch. Also das heißt, wir haben alle Offensivspieler zur Verfügung. Ceballos ist ja nun auch seit längerer Zeit wieder im Training. Also ich denke, da haben wir genug Offensivpotenzial, um irgendwie, ja, Crystal Palace in gewisser Weise halt auch unter Druck zu setzen. Und das wird halt in gewisser Weise ja auch der Schlüssel eigentlich sein. Klar, es ist eine Mannschaft, die wenig Tore schießt, das muss man auch irgendwie sagen. Also irgendwie erst 19 Treffer, aber halt auch relativ wenige kassiert mit 23. Von daher muss es halt einfach der ist der Schlüssel halt einfach vor allen Dingen selbst Tore zu schießen und dann vor allen Dingen gut zu stehen. Und wie gesagt, Crystal Palace ist nicht die, ist jetzt nicht unbedingt die Offensiv, das Offensivfeuerwerk. Von daher, gut, Mannschaften unter Roy Hodgson waren das ja eigentlich nie. Aber das muss halt dann sozusagen der Schlüssel sein. Deswegen würde ich mir schon wünschen, wenn Arteta auch, ich will jetzt nicht sagen riskant, aber mutig aufstellt. Also sprich, ist genau wie der mit den vier vorne versucht. Also mit Aubameyang, Lacazette, Pepe und Özil. Xhaka Torreira dahinter aus meiner Sicht. Und dann mit der Viererkette Maitland-Niles, Socrates, Luiz, Kolasinac, Leno im Tor. Denke, das wäre so die anvisierte Elf aus meiner Sicht.
Das hört sich gut an. Vor allen Dingen
Du
hört es
kannst
sich
halt
in
eben
so.
mit Nelson und Martinelli noch genug Offensivpower von der Bank bringen. Klar, Holding jemand noch für die Bank, Willock vielleicht ein Guendouzi. Und Saka, also wird dann halt, muss man mal irgendwie gucken. Also wie gesagt, sind ja eigentlich von den Verletzungen nach und nach kommen ja alle Spieler zurück. Ceballos auch, also wir haben eher zu viele für den Matchday-Kader. Aber ich glaube, die offensive Qualität wird das Spiel entscheiden. Und da wäre gut, wenn der Lacazette mal wieder trifft. Aber da haben wir eigentlich sind wir einfach deutlich besser besetzt als Crystal Palace, ist kein Geheimnis. Von daher läuft's über die Offensive, aber eben auch über die Einstellung vor allen Dingen.
Ja, und es läuft vor allen Dingen auch über konsequentes und gut im System funktionierendes Pressing. Das, was wir auch schon in Teilen in den letzten Spielen gesehen haben. Ich glaube, das wird auch wieder ganz wichtig sein beim Spiel gegen Crystal Palace. Zum einen, um den Ball natürlich weit vorne zu halten und somit die Drucksituation auf die eigene Defensive nicht zu groß werden zu lassen, aber auch um halt genau in diese Position zu kommen, um diese Offensivkraft, die wir viel, viel besser halt auf dem Platz haben, halt in Szene setzen zu können, um halt die Position zu schaffen, um die Pässe von Özil oder ähnlich realisieren zu können und dann halt auch hinter die Abwehr zu kommen, die Bälle zurückzulegen in die freien Räume oder in die Zwischenräume. Und ich glaube, das sind die Punkte, die da zum Erfolg führen werden. Und wenn wir das konsequent durchziehen können, am besten natürlich über 90 Minuten, aber zumindest über den Großteil der Partie, dann haben wir gute Chancen, da auch Treffer zu erzielen und nachher die 3 Punkte halt mitzunehmen nach quer durch die Stadt halt. Und das ist halt ein Thema, was ich, glaube ich, vom System her dem Grunde nach durchziehen muss. Und was, glaube ich, auch das System ist, was Arteta halt bisher auch vorgegeben hat, sodass ich auch eigentlich davon ausgehe, dass wir so in der Ausrichtung uns halt auch wieder positionieren werden, unabhängig davon, wer jetzt genau auf dem Platz steht, obwohl ich, so wie du es gerade vom Umreißen der Startformation eigentlich schon getan hast, auch davon ausgehe, dass wir mit der Top-Besetzung, also zumindest der Top-Besetzung der letzten Wochen halt auch auflaufen werden.
Ich könnte mir allenfalls vorstellen, dass Pepe von der Bank kommt und Nelson vielleicht aufgrund seiner guten Leistung zuletzt irgendwie den Startelfplatz in Anführungsstrichen zugewiesen bekommt. Aber ansonsten denke ich, wird er auch nicht groß groß rumrotieren, weil danach ja auch eine Woche Pause ist bis zum nächsten Ligaspiel. Von daher gibt es eigentlich keinen Anlass dazu. Wobei wir nie wissen, wie so Belastung im Training und eventuell Verletzungsanfälligkeit, Verletzungsgefahr gegeben ist. Spurs Liverpool Samstagabend sehe ich gerade. 18:30 Uhr.
Ja.
Unglücklicherweise parallel zum Handball Deutschland gegen Spanien. Das ist natürlich.
Ach, natürlich, weil da weiß man, kann man sich kaum entscheiden, was besser ist.
Ja, Handball natürlich.
Ja, sehr genau.
Ja, es ist
Ja.
fürchterlich. Verpasse auch schon Biathlon, weil Arsenal Samstagmittag spielt. Es ist
Skandal.
alles nichts. Es ist alles. Was ist nur los in der Welt?
Ja, genau. Die Patriots sind aus dem Super Bowl-Rennen raus. Man weiß nicht, was geht ja eigentlich ab, ja.
Ja,
Also.
nee, aber das ist so das Highlight, Spurs Liverpool. Und wir haben vorhin zu Beginn ja schon über die Verletzung von Kane gesprochen und dann mit mehr oder weniger leichtem Erstaunen festgestellt, dass die Spurs nur drei Zähler vor uns in der Tabelle sind. Und Liverpool muss immer noch einmal verlieren in der Saison, aber bestenfalls nicht gegen Tottenham, sondern dann im Emirates gegen uns.
Genau, das ist das Ziel. Ja, die Tabelle ist eng beieinander. Ich denke, wir sollten keinesfalls auf Champions-League-Plätze gucken oder ähnliches, sondern Spiel für Spiel die Punkte mitnehmen, uns wieder hocharbeiten und dann halt schauen, wo wir am Ende rauskommen. Ich glaube, das ist die beste Taktik für die verbleibende Saison. Und dann am Ende einen Strich drunter machen, analysieren und dann mit Schwung in die nächste Saison gehen, mit dem, was wir uns auch immer dann noch erarbeiten konnten. Aber ja, es ist trotzdem alles eng beisammen, das ist richtig.
Genau, so ist es. Machen wir einen Deckel drauf, oder? Episode 126.
Genau.
Willst du nochmal auf unsere neue Chat-Plattform hinweisen?
Ja, genau. Neben den generellen Kontaktmöglichkeiten, die wir haben über die E-Mail German Gunners at Google Mail, über Twitter German Gunners oder Mnispolis, über die Facebook-Seite, haben wir natürlich jetzt auch die Chat-Community ins Leben gerufen. Wir hatten das einmal ja zur Diskussion beziehungsweise als Anfrage gestellt, ob da überhaupt Interesse dran besteht. Und die Zuschriften waren durchaus überwältigend. Und dann hatten wir uns dazu entschlossen, das auch zu tun. Felix ist jetzt nach der Urlaubsrückkehr auch schon mit dabei und konnte auch sehen, also da wird wirklich sehr viel diskutiert, sehr viel philosophiert über die Spiele. Also es ist wirklich sehr schön anzuschauen. Wir schalten uns auch immer zwischendurch mal rein, verfolgen natürlich den Timeline-Verlauf immer ganz genau. Und wenn ihr dabei sein wollt, müsst ihr eigentlich nichts weiteres machen, als die App Google Hangouts runterzuladen, euch dort anzumelden und uns dann am besten per E-Mail oder über die Facebook-Seite die E-Mail-Adresse mitzuteilen, mit der ihr euch dort angemeldet habt. Und wir würden euch einfach in diese Gruppe hinzufügen und ihr könnt anfangen mitzudiskutieren und es auch vielleicht einfach als passives Mitglied euch anzugucken und einfach Interesse halber durchzuschauen und zu lesen. Also das dazu, Details gibt es auch in einem Blogbeitrag von vor ungefähr einer Woche. Da findet ihr auch alle Details zu. Ansonsten, falls ihr da noch Probleme habt, schreibt uns einfach an oder kontaktiert uns in jeglicher Form, dann können wir euch da sicherlich weiterhelfen.
Genau, ja. Wir schnuppern da so ein bisschen rein und nehmen auch ein paar Themen mit in den Podcast und ist ein ganz netter Austausch der Arsenal-Community. Von daher ist das ja auch eine schöne Sache, dass wir sozusagen als deutsche Fanbasis uns austauschen, zusammenhalten und durch die Saison marschieren. Und da ist das noch eine ganz mehr als gute Ergänzung zu den bisherigen Angeboten.
Genau,
Ja.
so sieht es aus.
So sieht es aus.
Dann entlassen wir euch heute in den Donnerstagabend und hoffen, dass wir am Samstagmittag 3 Punkte bei Crystal Palace einfahren.
Das wäre wichtig. Harry Kane muss mich noch durch den morgigen Arbeitstag bringen.
Ich glaube, das wird möglich sein.
Das
Ja?
wird
Ich,
möglich
ansonsten
sein.
schick ich dir ein Bild von ihm. Ja.
Ja, alles klar. Hervorragend. Ja, dann Samstag dann Daumen drücken für einen hoffentlich mal wieder Auswärtssieg bei Crystal Palace. 13:30 Uhr ist Anstoß. Wir sind natürlich zu lesen auf den üblichen Kanälen. Kommt rein in die in die Chatplattform, um über das Spiel zu diskutieren. Und an dieser Stelle hören wir uns dann auch demnächst wieder. Spätestens dann zum Spiel gegen Chelsea in anderthalb Wochen. In diesem Sinne, einen guten Start ins Wochenende und bis dahin. Tschüss.
Macht's gut, ciao.